Ja, ich sehe ja schon, ich bin gar nicht der Einzige mit Wasser, gell? So schön Teppichböden sind und so eine Wärme, wie sie geben, aber gibt auch ein bisschen trockene Luft. Kann man ja abhelfen. Schön. Darf ich mal fragen, wer ist ab 2005 geboren? Okay, weil ich bin ja schon so alt, ich bin ja vom letzten Jahrtausend. Darf ich euch mal fragen, kennt ihr das alte Lied noch, sei ein lebendiger Fisch? So, und jetzt mal alle, also die vor 2005 geboren sind, bitte schweigen. Wie geht das Lied weiter? Sei ein lebendiger Fisch? Du bist erst ab 2000. Gut. Jetzt hätte ich fast einen Spaß gemacht, aber ich weiß nicht, inwieweit du Spaß verstehst. Gut. Also, es ist ja bekannt, dieser Spruch, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Steht ja in der Bibel, im Prediger. Und es ist nichts Neues, dass Christen gegen den Strom zu schwimmen haben. Menschen, die Gott treu nachfolgen, haben immer wieder mit Gegenwind zu tun, Herausforderungen. Was sich ändert, sind die Gründe. Ja, zum Beispiel zu Zeiten von diesem Obadja, glaube ich, gab es noch kein Gender-Thema, ja. Aber sie hatten andere Herausforderungen. Und das finde ich so hilfreich, dass Gott nicht nur sagt, ihr Christen, ihr habt in der Nachfolge Jesu zu leben, euer Glaube zu bezeugen, auch wenn das bedeutet, gegen den Strom zu schwimmen, sondern er gibt uns sein Wort mit Hilfe dazu. Und wir finden also schon im Alten Testament eben einen, der gegen den Strom schwamm. Es war im 9. Jahrhundert vor Christus. Dort hat ja der König Ahab in Israel für ein völlig antichristliches Klima gesorgt. Und da finden wir uns ja heute wieder. Ich denke, auch wir sind in einem antichristlichen Klima, gell? Damals war so, der Bund, den Israel unter Mose am Berg Sinai geschlossen hatte, dieser Bund war gebrochen. Israel ist ja Gott untreu geworden. Israel hat fremde Götter verehrt. Aber dieser geistliche Missstand hat jetzt nicht erst mit König Ahab begonnen, sondern schon Jahrzehnte zuvor haben Menschen in Israel begonnen, die heidnische Gottheit Baal anzubeten. Was jetzt unter Ahab sich verschärft hat, war, dass dieser Baalskult letztlich zur Staatsreligion wurde. Also er hat das sozusagen in seinem Staat ausgebreitet als die Staatsreligion. Und Ahab, der war mit Gott so auf Kriegsfuß, dass er also sämtliche Vertreter Gottes, treue Männer Gottes, Menschen Gottes beseitigen ließ. Zum Beispiel ein Elia, der musste ja im Ausland untertauchen. Und wenn wir uns das so vor Augen führen, wie es da zuging, da ist es ja umso erstaunlicher, dass auch noch am Königshof von Ahab, an diesem Regierungssitz, wo all dieses Antigöttliche ausging, dass dort ein gottesfürchtiger Beamter arbeitete. Einer, der seine Berufung hatte, die Berufung Gottes, dort zu arbeiten. Ja, man könnte jetzt davon ausgehen, indem der König den Baalskult zur Staatsreligion gemacht hat in seinem Reich, da ist jede Form von Gottesfurcht ausradiert. Also aus Ahabs Sicht ist es clean. Ja, clean, nichts mehr, was mit dem biblischen Gott zu tun hat, ist vorhanden. Jetzt bitte ich mal jemanden zu lesen aus 1. Könige 18, die Verse 1 bis 6. 1. Könige 18, Vers 1 bis 6. Danke. Das geistliche Profil wird beschrieben am Ende von Vers 3. Geistliches Profil von Obadja. Er fürchtete den Herrn sehr. Das heißt, sein Charakter, sein Leben, wie er handelte, das hat mit seinem Glauben übereingestimmt. Also sprich, er hat authentisch gelebt. Bei allen Bibelschulen, bei allen theologischen Seminaren ist es eigentlich mittlerweile üblich, dass Absolventen nicht nur ein Schulabschlusszeugnis bekommen, sondern auch so ein geistliches Charakterzeugnis. Ja, was bringt ein Missionar auf dem Missionsfeld? Was bringt ein Mitarbeiter in einem Missionswerk? Ja, der generell alles besser weiß, der sich da nicht einbringen kann. Da bringen die besten Schulnoten nichts. Also hier ist ein Mann, ein gläubiger Mann, der hat einen ganz wichtigen Dienst am Königshof vollbracht. Und ich finde das wirklich erstaunlich. Rings um ihn herum hat die Mehrheit der Bevölkerung Baal verehrt. Und am Brennpunkt ja von diesem so antigöttlichen Treiben, genau dort am Regierungssitz von diesem gottlosen König Ahab, hat einer Gott unbeirrt die Treue gehalten. Also in der Höhle des Löwen ist Obadja von ganzem Herzen Gott angehangen. Im Zentrum der Macht, im Zentrum, wo so viel geistliches Übel ausging, über das also so viel Verderben über das Volk Israel kam, dort ist Obadja gegen den Strom geschwommen. Und was ist mit dem Obadja in diesem so antigöttlichen Klima passiert? Er wurde nicht gefoltert. Offensichtlich hat Ahab diesen gottesfürchtigen Beamten geduldet, ja. Und er war ja wirklich gottesfürchtig. Er hat ja geholfen, diese echten Propheten zu verstecken, ja. Jeweils 50, insgesamt 100. Er hat sie versorgt, dass sie überleben. Und Ahab hat ja auch die Zusammenarbeit mit ihm gesucht. Ja, geh du hier lang, ich geh da lang. Also dieser Obadja hat das Vertrauen von diesem König gehabt. Obwohl Ahab die innere Haltung mit Obadja nicht im Ansatz teilte, aber er wusste, auf so Männer wie Obadja ist Verlass. Und hier wird deutlich, wie sehr unser Leben spricht. Ich werde nie vergessen, als nach dem Evangelisationsabend eine Anfang 20-jährige Frau in die Aussprache kam und sich bekehren wollte. Sie hat sich auch bekehrt, aber ich lasse mir dann immer erst mal erzählen, wie kommst du drauf? Dann hat sie von ihrer Arbeitskollegin erzählt, die 2 Jahre zuvor zum Glauben kam und aus total nicht christlichem Hintergrund die Arbeitskollegin. Und sie hatte schon über viele Jahre auch einen Freund zusammengelebt. Und als dann die Arbeitskollegin vor 2 Jahren Christin wurde, hat sie halt klare Sache gemacht, hat die Beziehung, also der Freund hat dann die Beziehung aufgelöst, weil sie sagte, ja, entweder heiraten wir, aber so geht es jetzt nicht weiter. Und dann hat der Freund gesagt, entweder Jesus oder ich. So, und 2 Jahre später sagt dann diese, die sich bekehrt hat, ich habe sie ja beobachtet. Die ist ja nicht unglücklicher geworden, ja. Sie hat ein erfülltes Leben. Ja, wie sehr unser Leben spricht. Und dieser gottesfürchtige Obadja an diesem heidnischen Königshof, er zeigt, der Glaube macht Menschen nicht fade. Glaube macht Menschen nicht weltfremd oder nicht brauchbar für staatliche Ämter, nenne ich es mal. Im Gegenteil, wahrer Glaube macht doch Menschen gewissenhafter, geradliniger. Wahrer Glaube macht tüchtig, befähigt, gegen den Strom zu schwimmen. Ja, ich tue es nur stichpunktmäßig erwähnen, 2 Beispiele aus der Schrift, die uns zeigen, wie wahrer Glaube Menschen geradlinig macht, gegen den Strom zu schwimmen. Josef, ja, von seinen Brüdern gehasst. Er wurde nach Ägypten als Sklave verkauft und in einer völlig fremden Kultur, dort hat ja der Pharao göttliche Verehrung genossen, dort hat Josef konsequent an Gott festgehalten. Die Gottesfurcht hat ihn doch nicht weltfremd oder unbrauchbar gemacht. Der Potiphar, ja, das war der Polizeichef von Ägypten und auch der Pharao selber, sie mussten anerkennen, was für ein erstklassiger und zuverlässiger Arbeiter Josef war. Und auch charakterlich, moralisch, ja, war er aufrichtig, Stichwort, als die Frau was von ihm wollte. Aufrichtig und geradlinig. Oder auch noch Daniel als Beispiel, war ja der babylonische König Nebukadnezar, der hat ja die Juden, die er aus Jerusalem verschleppt hatte, regelrecht einer Gehirnwäsche unterzogen. Alles, was auf die jüdische Identität hinweist, das wurde entwurzelt. Alles, was auf den Gott Israels hinweisen könnte, musste ausgelöscht werden. Und das sah dann so aus, dass sogar die hebräischen Namen von Daniel und seiner Freunde, die wurden durch heidnische Namen ersetzt. Und trotzdem haben doch Daniel und seine Freunde die Gottestreue behalten. Ja, sie haben sich nicht irgendwie dass ihr geistliches Profil verbessert wurde. Sie haben ihr Gottvertrauen nicht verleugnet. Und gerade sie, die Freunde, haben sich ja als äußerst kluge, zuverlässige und unbestechliche Leute erwiesen. Ja, sie waren ja so tüchtig, dass ihnen verantwortungsvolle Staatsämter übertragen wurden. So, und der Obadja, das war so ein ähnliches Kaliber wie Josef oder Daniel und seine Freunde. Er war ein Mensch, den hatte Gott berufen, begabt und geformt, um in einem ganz besonderen Umfeld geistliches Profil zu zeigen. Und bis heute, wir können immer nur staunen, dass Gott seine Leute an Orten hat, wo wir es wahrscheinlich nie vermuten würden. Und das heißt eben, Christsein heißt nicht Abschottung von der bösen Welt. Es ist nicht unchristlich, sich in einem völlig säkularen Umfeld zu engagieren. Natürlich sollen wir uns den gottfeindlichen Einflüssen nicht ergeben. So wie uns Gott durch Jakobus im Jakobusbrief 4, Vers 4 sagt, wisst ihr nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist? Wer der Welt Freund sein will, der wird Gottes Feind sein. Also das heißt, wir dürfen uns nicht Werten und Einstellungen anpassen, die gegen Gottes Willen, gegen Gottes Gebote gehen. Das heißt aber nicht, dass Christsein in erster Linie nur fürs Kloster ausgedacht ist. Sehr gottesfürchtig zu sein, wie Obadja es war, ist also nicht nur in frommer Zurückgezogenheit möglich. Josef, Daniel, Obadja, sie zeigen, du tust nichts Unchristliches, wenn du dich in einer Organisation engagierst, deren Leitbild sich nicht eins zu eins mit den 10 Geboten abdecken. Im Gegenteil, Gott hat seine Leute mitten in dieser bösen Welt. Ich möchte ein Beispiel von heute bringen. Ich darf ihn persönlich kennen. Daniel Böcking, er war viele Jahre der stellvertretende Chef von Bild. Wer würde bei Bild so ein Obadja vermuten? Er hat inzwischen Bild verlassen, ist aber immer noch im säkularen Journalismus tätig, in der säkularen Medienwelt. Und ich durfte ihm eben mal begegnen und mit ihm auch mich austauschen. Ein äußerst bescheidener Mann. Und er ist ja damals hingegangen, als er sich bekehrt hat, das ist vielleicht jetzt 10 Jahre her, hat er auf der Titelseite von Bild hat er sein Zeugnis geschrieben. Und fette Schlagzeile war, Böcking outet sich. Das war ein schlauer Schachzug, denn die Formulierung, jemand outet sich, ja, wird mit einem anderen Thema in Verbindung gebracht. Also somit war es Interesse geweckt. Und dann hat er öffentlich geschrieben, das war, ich habe in Christus meinen Halt gefunden, meinen Erlöser. Und dann hat er uns damals, also aus seinem Leben berichtet hat, Reaktionen an die Leinwand geworfen, die er bekam digital. Da waren natürlich Freudebekundungen dabei, aber da waren auch manche dabei. Boah, die waren heftig, aber richtig heftig. Und dieses öffentliche Bekenntnis zu Christus nennt er einen der besten Schritte, die ich je unternommen hatte. Er hat inzwischen mehrere Bücher geschrieben, 2015 sein erstes Buch, ein bisschen Glaube gibt es nicht, wie Gott mein Leben umkrempelt. Und ich lese jetzt einfach mal aus dem Buch vor, zitiere ihn. Man beachte, das hat er nach 2 Jahren Christsein geschrieben. Ein Leben mit dir, also er ist im Dialog mit Gott, ein Leben mit dir, ein Leben in der Nachfolge Jesu ist eine krasse, radikale Entscheidung, weil du dich immer und überall einmischst. Weil du nicht einfach einen heiligen Zuckerguss über den Alltag gießt, sondern fordernd bist, nichts passiert mehr ohne dich. Und dann, nachdem er in seiner bescheidenen Art schreibt, dass er noch so viele offene Fragen hat, aber 2 Dinge habe ich inzwischen begriffen. Erstens, Gott, du willst nicht, dass wir lauwarm im Glauben sind. Es gibt so viele Menschen, die sich Christen nennen, die sich selbst als gläubig bezeichnen. Aus irgendeinem Grund sind sie aber nicht bereit, den logischen nächsten Schritt zu machen, sich wirklich richtig auf den Glauben an dich einzulassen, sich frei zu Jesus zu bekennen und die Veränderungen zuzulassen. Der Weg ist nicht übermäßig kompliziert, aber mitunter anstrengend, weil er neu ist. Er bedeutete auch für mich Abschied nehmen von liebgewonnenen Gewohnheiten. Er bringt Verpflichtungen mit sich. Spannend, wie er schreibt, ja. Wir sollen nicht lauwarm im Glauben werden. Und das Zweite, was er begriffen hat, Gott, du willst, dass Christen von ihrer Glaubensfreude und ihrem Gottvertrauen berichten, dass sie sich offen und laut zu dir bekennen, damit viele Menschen die wundervolle Botschaft hören und deine Einladung annehmen. Das klingt erst einmal ganz simpel und fluffig, ist aber eine wirklich neue Aufgabe, die zu Konfrontationen führen kann. Natürlich wird man von Freunden komisch angeguckt, wenn man an einem gemütlichen Grillabend nach einem Plausch über die Bundesliga-Tabelle und den letzten Politiker-Irrsinn ein Gespräch über Jesus anfängt. Doch dieses offene Bekenntnis zu dir ist gerade in Zeiten wie diesen wichtiger denn je. Soweit mal, bitte versteht mich nicht falsch, Böcking ist ein normaler Mensch, ja, den stellen wir nicht nach oben, aber er ist für mich im Heute von vielen ein Beispiel, der gegen den Strom schwimmt. Einer, der in seinem Umfeld, säkulare Medienwelt, säkularer Journalismus, einer, der dort den Unterschied ausmacht. Jetzt müssen wir aber betonen, nicht jedem Christen ist es die Berufung, sich sozusagen in der Höhle des Löwen zu behaupten. Und deshalb geht es darum, dass du da bist, an dem Platz, wo Gott dich haben möchte. Und deswegen ist es auch wirklich richtig, wenn Christen sagen, ich schaffe diesen Spagat nicht, mich meinem Chef zu unterordnen und gleichzeitig soll ich Gott mehr gehorchen als den Menschen. Ich muss mich von so negativen Bindungen lösen. Und nicht allen Gläubigen ist es eben gegeben, solche Obadjas zu sein. Wenn jemand merkt, dass er wegen gewissen Firmenstrategien ja wirklich ernsthafte Gewissenskonflikte bekommt, dann ist es gut, wenn er betend überprüft, was ist mein Platz. Und ich kenne einen Christen, der war in der Chefetage in einem Unternehmen mit 500 Leuten. Und mit Mitte 50 und so einer Position, da wechselst du nicht freiwillig die Stelle. Aber er hat es getan, weil er einfach mit so vielem nicht mehr mit kann. Und es ist halt Realität, sobald ein Mensch Kind Gottes wird, leben wir sozusagen im geistlichen Feindesland. Wir befinden uns in einer gefallenen Schöpfung. Seit Adam und Eva damals das Vertrauen Gott gekündigt haben, gehen unsere menschlichen Gedanken und Motive in eine völlig falsche Richtung. Und unsere Lebensgrundhaltung wird erst dann wieder ins Lot gebracht, wenn Gott heilsam, rettend in unser Leben eingreift, wenn wir zum Herrn Jesus umkehren. So, und wenn Gott sich dadurch eine Schar von Anbetern rettet, was macht er dann mit uns? Dann packt er uns nicht in Watte ein. Er versetzt auch nicht alle Christen auf einen Kontinent, der nur für Christen ist. Ja, das macht er ja nicht mit uns. Sondern Gott belässt seine Nachfolger mit einer bestimmten Absicht in dieser gefallenen Schöpfung. Durch uns wird Christus sichtbar gemacht. Er lässt uns in dieser verlorenen Welt, um ihn zu repräsentieren. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Und Obadja, er war ja an Ahabs Königshof nicht nur geduldet, er muss das Vertrauen des Königs wirklich genossen haben. Er hat ja die Zusammenarbeit mit ihm gesucht, ja. Und schon spannend, obwohl der Ahab die innere Haltung nicht im Ansatz teilte, er hatte Achtung. Er hatte Achtung vor diesem gottesfürchtigen Mann. Und für mich liegt diese Achtung in der gelebten Gottesfurcht. Das ist für mich das Geheimnis, dass Ahab so diesen Obadja geachtet hat, weil der Obadja echt war. Es hat ja Gottesfurcht nichts mit Angst zu tun. Das bedeutet dasselbe wie Gott zu lieben. Ja, weil ich ihn liebe, möchte ich ihm nicht absichtlich wehtun. Und Ahab muss letztlich bei Obadja die Wesenszüge des lebendigen Gottes gesehen haben. Und im Neuen Testament teilt uns Gott durch Paulus den Grund mit, warum ein Mensch in dieser Welt ist. Epheser 1, Vers 14, dass wir sein Eigentum würden. Warum hat er uns zu seinem Eigentum gemacht? Zum Lob seiner Herrlichkeit. Gott will durch die Seinen seine Herrlichkeit sichtbar machen. Und Gottes Herrlichkeit in Person ist Jesus Christus. Also ist es die Absicht Gottes, dass durch uns Kinder Gottes der Herr Jesus in dieser Welt präsent ist. Ich sag's mal ein bisschen bildhaft. Durch uns Christen hat Jesus einen Leib, durch den er mit Hand und Fuß in dieser Welt wirkt. Und wenn wir Kinder Gottes sind, dann hat er uns deshalb erlöst, dass seine Herrlichkeit durch uns sichtbar wird. Vielleicht hast du schon mal auch gehört oder gelesen, ja, Christus hat uns deshalb erlöst, damit wir ein bisschen besser über die Runden kommen, ja. Damit wir in Gott einen Freund haben, der sich um unsere Wünsche und Bedürfnisse kümmert. Also im gewissen Sinne ist er unser Freund. Es gibt ja das alte Lied, welch ein Freund ist unser Jesus. Aber Gott ist nicht der Kumpel, der gute Kumpel und vor allem ist er nicht der Wunschautomat. Ich habe da kürzlich, erst vor 2 Wochen vielleicht, mit einem Christen auch diskutiert, der, wenn er am Bus mit jemand Ungläubigem spricht, am Ende des Gesprächs, egal wie das Gespräch verlief, fragt er dann immer, gibt es einen Wunsch, den du an Gott hast? Dann kommt zum Beispiel, ja, dass Frieden, Harmonie in meine Familie kommt. Ja, und dann betet er konkret dafür. Ich bete auch oft mit den Menschen, dass sie einfach auch mal sehen, wie wir beten. Ja, nämlich ganz normal reden. Aber dann nehme ich Anliegen auf, die ich im Gespräch erfahren habe. Weil die Gefahr ist ich komme einfach mit meinen Wünschen zu Gott. Aber was, wenn es dann eben nicht so erfüllt wird? Und ich glaube, unser Zeugnis würde noch mehr an Kraft gewinnen, wenn wir uns wieder ganz neu bewusst werden. Christus hat uns in allererster Linie dazu erlöst, damit durch dich und mich, durch uns, seine Herrlichkeit, der Herr Jesus, repräsentiert wird. Und was motiviert uns dazu? Korintherbrief sagt, die einmalige Liebe Christi. Denn die Liebe Christi, sie drängt uns. Habt ihr vielleicht auch schon mal die Anekdote gehört von diesem Baby, Kleinkind, was von der Mama gerettet wird aus dem Feuer, aber die Mama deswegen vernarbte Arme von sich trägt? Dann war das Mädel größer im Kindergarten und es war ein Sommerfest, heißer Tag und die Mama ist kurzärmlich angezogen und das Mädel sagt, Mama, zieh bitte was Langes an. Hat sich für die Mama geschämt, dass sie so aussah. Sie wurde größer, Teenager. Dann hat sie es interessiert, Mama, warum siehst du eigentlich so aus? Dann hat es die Mama erzählt. Dann sagte das Mädchen, Mama, von jetzt an nur noch kurzarm, auch im Winter. Ja, vergessen wir nie, was hat der Herr Jesus für dich und mich getan? Wie hat er es getan? Die Liebe Christi drängt uns, dass wir unseren Herrn repräsentieren. Und weil wir völlig neue Menschen sind, weil wir nicht mehr im Bereich der Finsternis leben, sondern im Bereich des Lichts wie Obadja. Deswegen ist es auch normal, dass eigentlich Menschen, wenn sie uns begegnen, nicht mehr neutral bleiben können. Unser Sohn hat das vor einigen Jahren auf der Schule mit einem Lehrer wirklich so erlebt. Gut, unser Sohn hat mit seinem Mund auch nie zurückgehalten. Der hat seinen Glauben immer bekannt. Und er hat einmal den Lehrer gefragt, in Erdkunde. Der Lehrer hat vor versammelter Klasse unseren Sohn namentlich gefragt, Joel, seit wie vielen Jahren gibt es diese Erde? Dann fragt unser Sohn zurück, wollen Sie jetzt hören, was Sie glauben oder was Gott denkt? Ja. Und dann hatte er mal einen Lehrer, der hat ihn wirklich so richtig auch notenmäßig in die Pfanne gehauen. Aber das ist normal. Weil aufgrund dieser Realität, wer wir jetzt sind in Christus, kann keiner, der uns begegnet, neutral bleiben. Entweder fällt es einem Menschen leichter, an Gott zu glauben, wenn er in der Gegenwart eines Christen ist, oder man geht mit uns auf Distanz, weil man sich an Christus ärgert. Ihr erlebt das ja oft in den Städten am Buscafé, spätestens dann, wenn du an den Punkt kommst, allein Christus ist der Weg zu Gott. Vorher eine halbe Stunde herrlich geredet und auf einmal stehen die Leute auf und sagen, noch einen schönen Tag, das ist mir zu absolut. Hier auf den Zimmern liegt im Moment das Magazin von Neues Leben aus, wo es um Toleranz geht. Und da schreibt Markus Pfeil, ein gut befreundeter Evangelist von mir, der hier zu Neues Leben gehört, der schreibt einen Artikel dazu. Ja, genau darum. Warum nur ein Weg zu Gott in unserer Toleranzgesellschaft? Oder aufgrund dieser Realität fällt es uns leichter, auch mit Kritik umzugehen, auch wenn sie nicht berechtigt ist. 2 Jahre ist es her, gibt in Deutschland eine Zeitung, die einmal in der Woche erscheint, hat eine Auflage von 30.000 Stück. Da wurde ich dann namentlich erwähnt und aus einer Predigt wurden 2, 3 Sätze von mir zitiert, aber korrekt zitiert, das muss man loben. Und dann wird dazu geschrieben, Höflin übernimmt den Sündenfall aus der Bibel unreflektiert als historische Tatsache. Wer so etwas in der heutigen Zeit noch tut, der ist barbarisch. Normalerweise, wenn sowas in der Zeitung über mich steht, obwohl ich ja dazu stehe, aber normalerweise habe ich 2 schlaflose Nächte. Aber damals habe ich gleich die Nacht darauf gut geschlafen. Weil es doch nicht gegen mich geht. Es geht doch gegen Christus. Was ich dann allerdings mich riesig freute, ist, es wurde dann auch zitiert, ja, dass wenn wir nicht zu Jesus Christus umkehren, gehen wir ewig verloren. Wenn wir aber zu Jesus umkehren, sind wir ein für alle Mal gerettet. Wann habe ich mit dieser Botschaft schon mal 30.000 Menschen erreicht? Ja, also man muss es ja auch mal so sehen. Genau. Ja, aber da gehen dann eben viele auf Distanz mit uns, weil Christus uns immer, oder uns Menschen, jeden Menschen immer mit unserer Sünde konfrontiert. Und an diesem Punkt war dann auch für Ahab Schluss. Darin ging er mit Obadja auf Distanz. Mit diesem Gott Israel wollte Ahab nichts zu tun haben. Du stellst dir vielleicht die Frage, was hat ein Obadja als treuer Mann Gottes im Brennpunkt von Ahabs Baalskult zu suchen? Warum waren Böcking jahrelang zweiter Chef dieser Boulevardzeitung Bild? Warum ist Böcking nicht, als er von Bild ging, zu IDEA gegangen, christlicher Journalismus, sondern warum macht er im säkularen Bereich weiter? Und auf den ersten Blick zitieren wir lautstark Paulus, der sagt, Christen sollen nicht unter dem fremden Joch der Ungläubigen ziehen. Aber auf den zweiten Blick fragen wir uns, wäre es wirklich besser gewesen, ja, wenn der Obadja seinen Job bei Ahab aus Gottes Furcht gar nie angetreten hätte? Wäre es wirklich besser gewesen, wenn Böcking am Tag nach seiner Bekehrung gleich gekündigt hätte? Kaum. Denn es sind oft diese Menschen, die in ihrem Umfeld den Unterschied machen. Diese Menschen, ja, sind ein Licht. Nur davon kriegen wir oft gar nicht so viel mit. Ich habe einen guten Freund, wir kennen uns seit Kindertagen, seit ich 10 bin, der jetzt seit 2 Jahren im Bundestag sitzt. Ja, bin immer wieder mit ihm im Austausch. Ich saß so kürzlich mit Habeck im Flieger zusammen, haben sie so eine Auslandsreise gemacht, habe ich ihm geschrieben, sag dem Habeck mal das Evangelium. Dann hat er nur ein Smiley zurückgeschickt. Ja. Aber er bekennt seinen Glauben. Das war dieses Jahr in Seoul, also Südkorea, war so eine Konferenz und da hat er einen Vortrag gehalten, den hat er mir vorher noch zugeschickt und da weist er so auf Christus hin. Beten wir für diese Menschen. Man ist ja so schnell dabei, über sie auch herzuziehen und zu denken oder zu sagen, ach, was machen die schon in dem Bundestag? Also, ja, sind sie Christen dort? Beten wir für diese Menschen. Aber wisst ihr, entscheidender ist was anderes. Durch Obadja wie Böcking ist letztlich Christus an Orten gegenwärtig, wird Christus sichtbar gemacht, wo du nie damit rechnen würdest. Und schlussendlich hat es tiefe Bedeutung, dass Gott dich und mich als seine Repräsentanten in unserem Umfeld hat. Wisst ihr, wenn Menschen uns sehen, dann sehen sie letztlich Christus. Wir sind Repräsentanten Christi. Ihr wohnt ja auch auf dem Land, ja. Eure Gegend ist ländlich, wir wohnen auch auf dem Land. Und da wird vielleicht mal über einen Frommen gesagt, oh, das ist aber wirklich ein ganz guter Christ. Das ist ein guter Christ. Wenn ich mitbekommen würde, dass sowas über mich gesagt wird, ich würde sofort sagen, nein, nie und nimmer. Was ist denn an mir schon gut, wenn ich in mein Leben schaue? Sünde durch und durch, Böses, Übles, durch und durch. Christus in mir, der ist gut, aber nicht ich bin gut, sondern Christus in mir. Das heißt, wenn hier die Freizeit vorbei ist, dann geht Christus wieder in die Schule, dann geht Christus wieder arbeiten, dann geht Christus studieren, dann bügelt Christus die Wäsche. Natürlich nicht Jesus selber, dass wir uns richtig verstehen. Aber wir sind die Repräsentanten unseres Herrn. Das ist unsere Berufung. Wie ein Obadja. Bewegend, ein Christ am Kaiserstuhl. Der Winzer ist voll beruflich. Da ist Folgendes passiert, dass, sag's mal menschlich, ein großer Mitkonkurrent von ihm, also ein großer Winzer, der immer über die Christen gespottet hat, speziell über ihn, über den gläubigen Winzer gespottet hat, über die Gemeinde dort vor Ort eigentlich nur schlecht geredet hat. Und dieser, sage ich jetzt mal, gottlose Winzer, der ist vor einigen Jahren 4 oder 6 Wochen vor der Weinlese, also vor der Haupternte, plötzlich unerwartet gestorben. Und dann geht der Christ hin zu der Witwe und sagt, ich komme mit meinen Leuten, die kosten ihm ja auch Geld, Arbeitslohn, ich komme mit meinen Leuten, ich hole dir die Trauben ein. Du sollst keinen finanziellen Schaden haben. Und er hat dafür kein Geld wollen. Das ist ein gewaltiges Zeugnis. Dann hat er mir persönlich gesagt, weißt du, Karl Ernst, das war ja schon ganz schön hart. An den zwei, drei Tagen, als wir da die Trauben geholt haben, war purer Sonnenschein. Und als wir wieder unsere Trauben geholt haben, da hat es geregnet. Ja, also ihr seht, unser Herr macht es nicht immer so, wie wir es uns wünschen oder vorstellen. Und so wünsche ich uns weiterhin wirklich diese Freude. Christus lebt in uns. Er wirkt durch uns. Und eben, es ist nicht jeder Manns Berufung, jeder Frau Berufung, sich zum Beispiel im örtlichen Gemeinderat einzubringen. Manche Christen haben diese Berufung und das finde ich toll. Deswegen bete vielleicht drüber, wo Gott will, dass du dich engagierst. Wie du dich an deinem Arbeitsplatz im ganz normalen Umfeld, ja, wie du ihn repräsentieren kannst. Auch wenn es manchmal hart ist, gegen den Strom zu schwimmen. Ich war im April in der Reha, 4 Wochen lang. Beim Aufnahmegespräch, die Chefärztin, möchten Sie autogenes Training? Sage ich, nein, danke. Ja. Dann hat sie geschaut, ach ja, Sie machen das und das beruflich. Ich hatte keine Diskussion mehr. Ja, genau. Also, ich wurde noch recht verschont. Ich musste mich nicht rechtfertigen. Aber so sind wir. Botschafter Christi. Es ist nur ein Vorschlag von mir. Ihr müsst ihn nicht umsetzen. Aber wenn wir uns vielleicht jetzt gleich noch Zeit nehmen, vielleicht entweder im Plenum oder an den Tischen, ja, auszutauschen, aber eher über die schweren Zeiten. Wie bist du mit Anfeindungen umgegangen, als du gegen den Strom geschwommen bist? Was hat dir geholfen? Ja, das war da jetzt vielleicht uns noch weiter persönlich drin vertiefen. Aber ist nur ein Vorschlag von mir. Soweit mal.